Vortrag über Hormone mit Frau Dr. Elisabeth Giegel bei der Wohlfühlwoche in Kärnten im Biohotel Jesch im Ende August 2021. Leider fehlen die ersten 3 Minuten, weil dann ist mir erst eingefallen, dass ich aufnehmen könnte. Aber ich glaube, es ist so auch noch viel drauf. Viel Vergnügen.
Weil die Produktion von einem anderen Gewebe übernommen wird. Der Körper ist so schlau und macht es, der weiß genau, ohne den kann er nicht sein. Gell? Also ins Fettgewebe. Und meistens ist es das Bauchfett. Gell? Das Bauchfett ist das, was das Östrogen dann erzeugt. Was macht es noch? Es hat einen Zusammenhang mit der Gebärmutterschleimhaut und wird zu viel davon im Fettgewebe erzeugt, kann, obwohl die Regelblutung schon ausgeblieben ist über viele Jahre, die Schleimhaut dadurch aufgebaut werden, dass es zu einer Blutung kommt. Und jede Blutung, die im Alter auftritt, gehört unmittelbar beim Gynäkologen angeschaut und gehört geschaut, was ist da los mit der Gebärmutterschleimhaut. Das wird durch das übermäßige Fettgewebe, übermäßiges Fettgewebe erzeugt eine Form von Östrogen, sodass sich eine Schleimhaut wieder aufbauen kann und das auch mit 70 und 80 Jahren noch zu einer Blutung kommen kann. Gell? Hängt vom Fettgehalt des Körpers zusammen. Ist nie normal. Eine Blutung, wenn sie aufhört, und sie ist 2 Jahre weg, sagt man fertig, dann darf keine mehr kommen. Wenn es wieder zu einer kommt, ist es immer pathologisch. Das heißt, es ist nicht normal. Ja? Nicht glauben, jetzt fängt die Blutung wieder an, ne? Sondern nichts, dann haut es was, dann ist im Körper eine Fehlsteuerung. Ist nur ein Zeichen, im Körper passt es. Er geht in eine Funktion über, die eigentlich schon abgeschlossen ist. Also das Östron. Und das Östron hat nämlich, warum ist das so? Weil das Östron die Möglichkeit hat, in Östradiol umgewandelt zu werden und umgekehrt. Und das ist fettgewebsabhängig. Okay? Also wir merken uns, wenn man viel Fett hat, kann man zu einer Blutung kommen. Okay? Und das Dritte, was wir haben von den Östrogenen, mehr besprechen wir nicht von den ganzen 30, ist das Östriol. Das ist das schwächste Östrogen sozusagen, doch mengenmäßig das stärkste. Davon haben wir im Körper am meisten, weil das wirkt an unseren Schleimhäuten. Und zwar überall dort, wo wir Schleimhäute haben, gell? Im Auge, in den Nasennebenhöhlen, in der Lunge, in der Niere, in der Blase, in der Scheide und im ganzen Verdauungsdruck. Vom Mund bis nach hinten zum After, habe ich den Magen-Darm-Schleimhaut. Überall dort wirkt das Östriol. Und jetzt kann man sich vorstellen, was das für Auswirkungen hat, wenn ich mit dem absinke. Dann wird es zu einer Trockenheit kommen. Bei den Augen, zu einer Augentrockenheit. Bei den Lungen zum Husten, bei den Nasennebenhöhlen wird es zu Reizungen kommen, bei der Blase und der Niere wird es eben dadurch, dass alles so trocken wird, auch der Harndrang vermehrt. Gell? Also alles das hängt zusammen an jedem Organ und den ganzen Verdauungstag kann die Verdauung nicht stimmen, wenn ich vom Östrogen zu wenig habe. Gell?
Östriol.
Östriol-Schleimhaut.
Östriol.
So. Und dann, den super Auftritt hat das Östriol aber in der Schwangerschaft, gell? Weil dort steigt das Östradiol um das 100-fache, das Östriol um das 1000-fache in der Schwangerschaft und ist dafür verantwortlich, dass die Plazenta sich ausbildet, die Plazenta übernimmt dann die Östrogenbildung und liefert quasi die Information über den Versorgungszustand des Ungeborenen. Der Körper, der checkt das ja ab, geht es dem Baby gut oder nicht. Und das geht alles über die Östrogene, das merken wir uns. Viele verschiedene, drei haben wir jetzt besprochen. Das Östriol, das Östron und das Östraviol. Alle haben unterschiedliche Aufgaben. Die anderen 27, aber die lassen wir aus. Gell? Das ist für uns nicht so wichtig. Wir merken uns die Östrogene. Dann kommen wir zu den Progesteronen. Da gibt es natürlich auch wieder viele. Heißen auch Geldkörperhormone. Das Progesteron ist ja auch das wichtigste Schwangerschaftshormon. Und die werden auch unter dem Sammelbegriff Gestagene oder Gelbkörperhormone zusammengefasst. Und das findet man auch immer auf den unterschiedlichen Hormonersatztherapien von allen Pillen anfangen, wie das Zeug heißt, findet man immer Gestagene diesen Ausdruck. Das heißt nichts anderes wie Gelbkörperhormon. Und Gelbkörperhormon heißt nichts anderes wie ein Progesteron. Eins davon ist auch wieder eine ganze Gruppe. Okay? So, die sind jetzt, die Progesterone sind jetzt die Gegenspieler von den Östrogenen. Das Progesteron, was macht es jetzt so einzigartig? Weil es gilt als das körpereigene Kommunikationsmittel. Okay? Und das hat
körpereigene Kommunikation.
Das ist quasi für die Kommunikation untereinander in den Organen, in den unterschiedlichen Zellen, was immer sich im Körper abspielt, ist vom Progesteron abhängig und in alle Vorgänge quasi involviert. Und was bedeutet das? Das bedeutet schlechthin Gesundheit und Wohlbefinden. Habe ich kein Progesteron, geht es mir elendiglich. Gell? Und zwar das gilt für alle Geschlechter. Gell? Das ist nicht nur frauenbedingt, sondern die Männer haben ja dieselben Hormone, nur einen anderen Normwert. Das ist halt mehr männlich betont, das hängt eben von der Entwicklungsgeschichte her ab, ob der Müllersche Gang oder ob sich der Wolfsche Gang entwickelt. Müllersche Gang heißt, wir werden ein Weibel, Wolfsche Gang heißt, wir werden ein Mangel. Fertig. So bringen wir das auf diese einfache Sache herunter. Und dementsprechend werden dann die Hormone gebildet. Wie das genau geht, weiß man eh noch nicht. Man weiß nur das Horan Zusammenhang. Gell? Ist das bis daher klar? Also, Progesteron spielt jetzt in der zweiten Zyklushälfte eine Rolle. Gell? Ist für die Einnistung der Eizelle in der Gebärmutterschleimhaut ganz, ganz wichtig, unter Progesteronmangel wird es nur zu Fehlgeburten kommen, da kann sich nichts einnisten. Wenn die Vorbedingungen nicht da sind, ist es nicht möglich, dass sich dort was einnistet und das ist immer nach dem Eisprung die zweite Zyklushälfte. Alles klar bis daher? Was macht das Progesteron jetzt? Wird ein Ei befruchtet? Verhindert das Progesteron, dass weitere Eizellen im Eierstock gebildet werden? Die kriegen dann Stopp. Gell? Das macht das Progesteron. Weil diese eine befruchtete Eizelle ist jetzt das Wertvollste, was der Körper hat. Und auf das wird jetzt geschaut, dass das durch den Eileiter ganz behütet bis in die Gebärmutter Hinterwand kommt und dort sich im Fundusbereich, Hinterwandbereich in der Schleimhaut einnistet. Also die weiteren Bläschen, Eibläschen oder Follikel, wie das genannt wird, werden nicht mehr produziert. Jetzt ist es so, dass wir ja pro Zyklus werden ungefähr 30, 40 Eizellen in Gang gesetzt, die reifen, aber nur 1, 2, 3 erreichen die vollständige Reife. Gell? Ein vollständiger Eizellfollikel hat eine Größe von 1 cm, da drinnen ist die Eizelle und wenn das platzt, dann ist das eben der Eisprung. Das kann man spüren. Das spürt man. Und zurück bleibt dann der Gelbkörper. Und der Gelbkörper bildet sich nach circa 9 Tagen wieder zurück, bildet eine Narbe und der ganze Zyklus kann wieder von vorne beginnen.
Ist das Progesteron dann auch zuständig, wenn man Regelschmerzen hat, so junge Mädels und so?
Kann sein, muss nicht sein. Gell? Auf jeden Fall ist es dafür zuständig, wenn Regelschmerzen sind, dass ein Missverhältnis zwischen den Östrogenen und der Progesterongruppe ist. Aber ob es jetzt direkt das Progesteron ist oder andere Progesterone, das muss man erst dann mit dem Test herausfinden. Es kann aber auch sein, dass zu viele Östrogene produziert werden. Und dann muss man schauen, dass man das eindämmt. Es kann die Rückkopplung über die Hirnanhangsdrüse gestört sein, dann muss man dort einsetzen. Also das ist eben nicht so, was ich euch da erklären will, dass das und das und das, sondern das ist ein System und hat einen Zusammenhang. Ja, und das ganze Hormonsystem, was man bis jetzt weiß, sind so 300 Stufen, die da sind, und die werden alle richtig bedient. Und wenn jetzt 2, 3 Stufen nicht passen, dann gleicht es der Körper aus. Der Körper ist sehr sozial. Gell? Wenn er einer zu wenig hat, sind schon 5 andere, die sagen, informier, ich habe genug.
Gell? Aber das will man eigentlich dann abklären. Also
das muss man abklären, wenn man das will. Wie gesagt, normal ist, man hat keine Schmerzen, gell? Was man als vorher gesagt hat. Man kann alles essen und trinken und hat ein lustiges Leben. Gell? Das ist normal. Und ansonsten gibt der Körper ein Zeichen über Schmerzen oder über Müdigkeit, dass etwas nicht passt. Ja, er kann es ja nicht sagen, sondern er sendet dann ein Schmerzen aus. Ja? Okay. Und dann die nächste Gruppe zum Progesteron sind dann die Gonadotropine, das sind die Sexualhormone. Ja? Auch diese braucht man für unsere Fortpflanzung. Gonadotropine sind schlechthin Sexualhormone. Und was machen die? Die greifen direkt an den Geschlechtsdrüsen an. Das ist das Wichtige. Dazu gehört einmal das FSH, das ist das follikelstimulierende Hormon. Das ist sozusagen sein Eizellenmotivator, der die Eizelle da in Gang bringt. Gell? Und ob und in welcher Menge jetzt das FSH ausgeschüttet wird, ist rückgekoppelt über die Hirnanhangsdrüse, über das Gonadotropin-Releasing-Hormon. Das übernimmt quasi das Hirn, die Hypophyse im Hirn übernimmt die Steuerung. Und das hat immer so eine Rückkopplungsfunktion, das misst quasi, wie viel ist im Blut vorhanden, ist da zu viel, ist da zu wenig, kann es regulieren, schafft es allein noch. Das passiert alles, ohne dass man es mitkriegt. Ne? Das läuft alles ab. Im Normalfall merkt man da überhaupt nichts. Gell? Dieses Releasing-Hormon wird eben in der Hirnanhangsdrüse hergestellt. Von dort ins Blut ausgeschüttet und es gibt den Startschuss dafür, ob FSH und sein Kumpel, das LH, das Luteinisierungshormon, gebildet wird oder nicht. Und damit braucht man eben diesen Vorderlappen der Hirnanhangsdrüse, die eben für die sogenannten Sexualhormone zuständig sind. Die gehen dann direkt zum Eierstock und die machen Sie das mit dem Eierstock aus, was jetzt gerade produziert wird, Östrogen oder Progesteron, je nach Zyklungsphase. Gell? Alles klar bis daher? Das ist ein ganz so schwieriges Thema, wie das denn mit dem Rückkoppeln geht, gell? Dass quasi die Kontrolle ist, das heißt, die können nicht produzieren, so viel sie wollen, weil dann sind sie außer Kontrolle. Das steht alles in einem Zusammenhang. Und es ist so gerichtet, dass das einmal im Monat eben zu einer Eizellreifung kommt und einmal im Monat eben zum Aufbau der Schleimhaut kommt. Und durch den Abfall der Hormone kommt es dann zur Dunkelung, so die Eizelle nicht befruchtet wird. Gell? Und daher gilt das FSH auch als Marker für die Wechseljahre. Das ist das Hormon, an dem man ablesen kann, je nachdem wie hoch es ist, guckt man schon in den Wechsel oder bin ich schon im Wechsel oder wie schaut das aus?
Oder ist er schon verbreitet?
Das gibt es auch.
Darf ich noch ganz kurz? Die, durch Nahrung kann man die Hormone eigentlich beeinflussen. Also
natürlich. Viele Nahrungsmittel haben Hormone drinnen. Ne? Mhm. So, und jetzt braucht man quasi da ein gesundes Zusammenspiel der ganzen Hormone. Gell? Also, normale Periode, Schleimhaut wird aufgebaut in der Gebärmutter, wird so aufgebaut, dass sich im befruchteten Eizellenstadium sich die Eizelle einnisten kann, dass die Blutung dann ausbleibt, dass die Eizelle sich so einnisten kann, dass sie Anschluss an das mütterliche Blutsystem kriegt. Und das Ganze ist ja so, dass man in den Eierstöcken bereits, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir schon 1 bis 2 Millionen unreifer Eizellen. Die bilden sich, während unsere Mütter die Schwangerschaft austragen, bilden sich ja die Eierstöcke und in den Eierstöcken 1 bis 2 Millionen Eizellen. Mit der Pubertät beginnen dann gewisse Eizellen zu reifen und da bleiben noch 400.000 über. Und von den 400.000 kommen ca. 4 bis 500 zum Eisprung. Also es reduziert sich auf innerhalb dieser 35 Jahre, wo man halt Blutungen hat, herunter, wo es eben zu einem Eisprung kommt. Und das Interessante ist, dass nur Menschen und Primaten haben jetzt eine Regelblutung. Gell? Dazu gehören zu den Primaten die Fledermäuse, ein Kleinsäuger, nämlich der Rüsselspringer, ne? Und die ägyptische Stachelmaus. Die haben eine Regelblutung, ne? Und der Mensch, die menstruiert. Das zeigt auch schon wieder die Besonderheit des Menschen. Ne? Man unterscheidet da eben die Follikelreifungsphase, die Eisprungphase und die Fettkörperphase, die in jeweils Hormon gesteuert ist und eben nur das Releasing-Hormon rückgekoppelt wird. Ja?
Aber
Hunde
haben ja auch Blutungen. Genau. Das nicht
tun. Naja, das fällt in die Gruppe Säugetier, gell? Säugetiere, gell? Primaten, Säugetiere. Gell? Die Säugetiere haben alle eine Blutung auf die Katze. Gell? Okay? Also.
Aber was ist der Unterschied nachher? Also, die sind hormongesteuert, diese Regelblutungen von dieser Fledermaus.
Wie wir gerade gesagt haben, wir haben solche Hormone auch, halt in einer primitiven Form. Die haben nicht 30 von den Östrogenen, sondern viel weniger, auch von der Progesterongruppe, von den Sexualhormonen her weniger. Aber haben eine Blutung und haben auch Embryonen als Nachkommen. Die legen keine Eier. So, wie schaut es jetzt in der Schwangerschaft aus? In der Schwangerschaft kommt eben die Befruchtung, findet immer im Eileiter statt. Im Eileiter. Deswegen gibt es Eileiter-Schwangerschaften. Von dem habt ihr sicher schon alle gehört. Das ist nichts Gutes, weil der Eileiter hat nur einen Durchmesser von knapp einem Zentimeter. Und in diesem Schlauch drinnen kann sich natürlich kein Kind entwickeln. Und das Gefährliche bei den Eileiterschwangerschaften ist, wenn das anfängt zu wachsen und der Eileiter platzt, dann kommt es zu einer Blutung im Bauch, einem akuten Bauch. Und das ist höchst gefährlich. Gell? Das ist lebensbedrohend. Gehört sofort operiert. Wie merkt man das jetzt? Man hat halt Bauchweh. Ne? Und wenn man zum Gynäkologen gibt und der Gynäkologe sieht im Ultraschall keine Schwangerschaft in der Gebärmutter drin, gell? Dann muss er auf die Suche gehen. Das heißt, was ist da? Ne? Das Erste, was man abnimmt, ist das sogenannte Wiedereinhormon, das Beta-HCG oder das humane Choriumgonadotropin. Das ist das Schwangerschaftshormon und das wird nur gebildet in einer Schwangerschaft. Und das kann ich nachweisen, 5-6 Tage nach der Befruchtung kann ich es bereits nachweisen. Und dieses Beta-HCG hat die Eigenschaft, dass sich dieses Hormon alle 2 bis 3 Tage verdoppelt bis zur 11., 10. Schwangerschaftswoche. Dann fällt es abrupt ab. Das heißt, es ist dafür zuständig, dass die Schwangerschaft hält. Die eingewachsene Eizelle, dass die sich normal weiterentwickelt und dass das einen ganz normalen Weg geht. Und das ist der Grund dafür, warum man vor der 11., 12. Woche keinen Mutter-Kind-Pass ausstellt. Ja? Sondern man muss das Kind und die Herzaktion sehen, und zwar dort, wo sie hingehört. Also das Beta-HCG gibt uns Auskunft darüber, ob eine Eileiterschwangerschaft vorhanden ist oder nicht. Ist jetzt das Beta-HCG hoch und ich sehe in der Gebärmutter nichts, dann kriegt die Frau die Überweisung und von mir den Anruf im Spital, Verdacht auf EU, ich sehe kein Kind, schaut es noch einmal nach und ansonsten wird es operiert, bevor es platzt. Weil dann kann man den Eileiter schlitzen, holt quasi dieses neue Gebilde heraus, näht den Eileiter zu und es ist für weitere Schwangerschaften der Eileiter vorhanden. Ne? Ist das Kind schon zu groß, hat das schon eine Größe von mehr als 1 Zentimeter, diese Fruchtanlage, besteht ja die Gefahr, dass der Eileiter platzt. Dann ist die Durchblutung gestört, dann hat man nur mehr die Möglichkeit, den Eileiter abzuschneiden und man hat halt nur mehr einen, weil ich der Schwangerschaft auch. Aber bei 2 habe ich halt die doppelte Chance. Und was man natürlich verhindern will, ist, dass es zu einem akuten Bauch kommt, beziehungsweise zu einer sogenannten Bauchhöhlenschwangerschaft. Lebensbedrohliche Zustände. Ne? Also da braucht man nichts warten über das Wochenende oder sagen, ja, aber haben wir Zeit, kommen Sie 14 Tage wieder. Ne? Und wenn ich das Kind sehe, habe ich noch immer nicht die Garantie, dass es weiter wächst. Ne? Weil wenn ich etwas in diesem großen Geheimnis, wie immer das geht, dass aus einer Zelle ein Mensch wird, können immer noch Fehler drin sein, dass es zu einem sogenannten Abortus kommt, zu einer Fehlgeburt. Gell? Und die meisten Fehlgeburten sind halt bis zur 11., 12. Schwangerschaftswoche, daher erst danach ein Mutter-Kind-Pass. Also, und das ist aber nichts Schlechtes. Gell? Das ist auch etwas, was ganz wichtig ist. Fehlgeburten sind nichts Schlechtes, sondern das ist die natürliche Auslösung. Das heißt, es stimmt was nicht in der ganzen Zellteilung und das Kind wäre nicht lebensfähig oder schwerst behindert und die Natur hat das so eingerichtet, dass es der Körper dann abstoßt und es zu einer Blutung kommt. Es ist, wenn man jetzt den Durchschnitt nimmt, jede dritte Frau in ihrem Frauenleben eine Fehlgeburt, mindestens eine. Aufmerksam muss man dann sein, wenn jetzt 3, 4, 5 Fehlgeburten innerhalb von ein paar Jahren sind. Dann gehört eine genetische Abklärung gemacht, was da los ist, warum das Kind nicht weiter wachsen kann, was da dahinter steckt. Und dann gehören bitte auch die Männer abgeklärt. Weil man oben ja 50-50 ist beim neuen Leben, kann das ja auch sein, dass der Mann an genetischen Schaden hat, dass sich da nichts weiterentwickelt. Was man ja oft nicht weiß, wir kennen seine Familiengeschichte über Generationen, die wenigsten. Nicht? Man kennt die Eltern noch, von den Großeltern weiß man schon nichts, weil wir hatten damals geredet über das Sexuelle und über die Fehlgeburten. Da ist ja nur gesagt worden, ja, das ist so und das gehört so und da redet man nicht drüber und fertig. Man hat sie gehabt. Nicht? Daher weiß man auch nicht, ob es irgendwelche Familiengeschichten gegeben und die Familiengeschichten kennt man ja nur, wenn sie sehr auffällig und daher minimal waren. Ne? Wenn einer, was weiß ich, 6 Finger gehabt hat oder 6 Zehen oder eben die Down-Syndrom-Kinder nicht einen zu schweren Schaden gehabt haben, da gibt es auch Abstufungen, nicht die ganz schweren können nicht überleben, die leichten können gut leben, werden auch integriert, haben halt so halt geschützte Arbeitsplätze und sind in ihrem Leben normal. Ne? Das ist je nachdem, wie sie gefördert werden und je nachdem, wie sie dann in die Gesellschaft, in das Schulsystem, im Kindergarten, in der Familie, wie sie integriert werden. Und das ist bitte nie eine Schande, gell? Sondern da gibt es halt einen Fehler und wir können froh sein, wenn wir ihn nicht haben, aber wir sind nicht davor gefeit, nachdem sich die Zellen wirklich heilen, gell? Ohne dass wir merken, dass sich dann mit der Fehler einschleicht. Und sagt, brach, komm ja aus. Also schön immer sagen, lieber Gott, danke, dass wir so gesund sind, dass wir uns bewegen können, dass wir klar denken können, dass wir alles essen trinken können. Aber es ist nicht selbstverständlich. Und es gehören eben behinderte Kinder in der Gesellschaft mit aufgenommen. Und das gehört in den Kindergarten, das gehört in die Schule, dass die gesunden Kinder damit umgehen lernen. Mhm. Weil wir haben heute ganz viele Erwachsene, die mit Behinderten nicht umgehen können. Mhm. Ne? Die genieren sie und die weichen denen aus. Das außerdem, das sind die Geschichten dahinter noch, aber dass man das einfach merkt und dass man einfach, wenn man Behinderte sieht, dass man sie einfach segnet und sagt, lieber Gott, hilf ihnen, haben eh so ein schweres Los im Leben. Ne? Ja. Wie muss man sich vorstellen, die waren vielleicht auch gern gesund, die können nicht laufen, die können nicht Berg gehen, die können nicht an vielen Dingen teilnehmen, was für uns selbstverständlich ist, was wir gar nicht mehr schätzen und achten. Ne? Also ganz, ganz wichtig. Ne? Also das Beta-HCG gibt uns darüber Auskunft, ob eine Schwangerschaft vorhanden ist zu dem Zeitpunkt, wo ich sie im Ultraschall noch nicht sehe und wo sie auch die Frauen noch gar nicht spüren. Und die meisten spüren das erst, wenn die Regel ausgeht. Ne? Da ist es ja schon nach der Befruchtung und dann ist es ja schon 14 bis 20 Tage danach. Im Normalfall sieht man am 17. Tag mit einem guten Ultraschallgerät bereits den Herzschlag. Der Herzschlag bildet sich am 17. Tag. Da sind die Blutinseln und Blutgefäße schon so organisiert, dass das so ein Mini-Herz ist und dass man die übertollen 3D-Ultraschallgeräte nicht hat. Das kostet so viel wie ein Rolls-Royce und der von euch hat ein Rolls-Royce. Niemand wahrscheinlich, gell? Ich auch nicht. Ich habe die Wald- und Wiesengeräte, sprich VW-Geräte. Ich sehe das, was ich sehen muss und mehr brauche ich. Und dafür gibt es die Spezialabteilung. Wenn eine Vermutung ist, kann man sie dorthin schicken und bin immer in telefonischer Verbindung. Ich organisiere jeden Krankenhausaufenthalt oder Überweisung selbst. Ich rufe die Chefsekretärinnen an. Sagt das und das habe ich, bitte weiter sagen, wann kriegt die Frau einen Termin, den brauche ich gleich und nicht in 3 Monaten. Und das funktioniert, egal ob ich sie nach Klagenfurt schicke, nach Villach schicke, nach Graz schicke, nach Linz schicke, bei ganz speziellen Sachen, das funktioniert. Toll ist es, Arbeit und das braucht Zeit, weil du sitzt ja oft eine Stunde am Telefon, ne? Dass du da einmal durch die Krankenhauslinie ja durchkommst und bitte warten und dann dort hin und vorher so, das ist nicht alles so, dann sind die in einer Besprechung, dann haben die das und jenes. Es ist immer was, ja, es ist Arbeit, aber das ist mal jeder wert, jeder Einzelne, der kommt, der hat von mir aus das Recht, dass ich auch mein Bestes gebe. Und wenn ich weiß, die hat einen Termin und sie geht nicht hin, dann ist es ihr Problem, aber nicht mehr meins. Gell? Kann jeder frei entscheiden. Wenn dann der Friseur wichtiger ist, ja, dann geht es zum Friseur, aber bitte schön, dann organisiert sich alles selbst. Weil ich mache es nicht mehr. Weil ich bin für die da, die dann die Hilfe annehmen und nicht die mit Chancen. Ja? Das sage ich auch, dann bin ich streng. Ja? Ich sage es. Ich
lange dauert der Weg vom Eisprung, bis das Ei wirklich in der Gebärmutter landet?
Circa 8 bis 10 Tage. Okay. Und in der Zeit, wo es unterwegs ist, vom Eierstock, was dort von den Fimbrien aufgenommen wird und durch den Eileiter durchwandert, wird es dann befruchtet oder nicht?
Aber es kann in jeder Stelle in diesem Bereich befruchtet werden?
Ja, meistens ist es im mittleren Drittel, gell? Meistens findet es dort statt.
Und die Bauchhöhlenschwangerschaft kann eben sein, wenn sie diese Follikel nicht fangen oder wenn es platzt. Beides, oder?
Wenn es platzt oder wenn diese Fimbrien.
Genau, die nicht fangen.
Naja, es kann am Eierstock jetzt ja nicht befruchtet. Nicht? Wenn es aus irgendeinem Fimbrienschaden in diesem Eileiter sind, so kleine Härchen drinnen, die das Richtung Gebärmutter quasi weiterschieben, das muss man sich so vorstellen. Wie ein Getreide fällt, wenn der Wind drüber weht, ne, dann geht es so in eine Richtung alles und das wird hormonell gesteuert und Richtung Gebärmutter weitergeleitet. Und wenn das da ein Fehler drin ist, dass die Fimbrien nicht richtig funktionieren, kann das befruchtete Eier in die Bauchhöhle fallen. Und dort weiterwachsen. Der Platz ist ja am Anfang. Ne?
Aber das muss ganz am Anfang in der Nähe vom Eierstock sein, weil dann ist er ja zu, oder?
Na, zu wird er nicht.
Also der Eileiter ist ja ein Schlauch, oder?
Ja, ist ein Schlauch. Ist ein Schlauch, aber der ist nicht zu, sondern der
nicht
ist.
Nicht hinten und vorne, ich meine, in der Rundung ist er zu.
Nein,
also,
nicht.
Ist Schlauch.
Nein, der ist nie zu. Der hat immer seine Bewegung. Gell? Der ist wie so ein Wasserrohr. Der hat immer ein Lumen. Gell? Der hat immer ein Lumen. Aber er stellt die Funktion dann ein. Diese Fimbrien arbeiten immer so. Kommen dann eine andere Aufgabe, damit sie in der Gebärmutter dieses neue Wesen bilden kann. Es ist nicht so, dass das jetzt zu ist, gell? Das ist nicht. Deswegen gibt es ja Zwillingsschwangerschaften, die nicht aus einem Ei sind, gell? Und die müssen nicht zur gleichen Zeit befruchtet werden. Das kann das eine heute sein und das nächste übermorgen. Gell? Das geht bei den drei Leiter immer noch. Es wird festgestellt, wenn man nicht schwanger wird, wird die sogenannte Blau gemacht, wenn man hat man Laparoskopie unter Narkose wird und dann wird eben so eine blaue Flüssigkeit über die Gebärmutter durch die Eileiter in die Bauchhöhle pumpt und dann schaut man mit der Kamera und sieht, kommt die blaue Flüssigkeit in der Bauchhöhle an, ist er offen, kommt er nicht an, ist es durch Entzündungen verklebt und so. Das gibt es. Gell? Deswegen ist es so wichtig, dass man eben sich auch der Jahreszeit entsprechend anzieht, nicht nur isst. Gell? Nicht im Winter bauchfrei man angeht, so wie das vor 10 Jahren war, die bauchfreie Mode, mit den ganzen Blasenentzündungen, weil das Auswirkungen hat. Gell? Wenn der Bauch entzündet ist, verkleben auch die Eileiter. Gell? Und wer eine Eierstockentzündung gehabt hat, der weiß, wovon ich rede, weil das dort gescheit wird. Das ist wie eine Gallenkolik oder eine Nierenkolik. Gell? Das ist nichts mehr zaust mit ein bisschen Linie mit der Wärmflaschen, sondern da ist nur mehr Rettung gerufen und ins Spital und dann kriegt sie mal gescheit Antibiotika angehängt über ganze Wochen, dass sie das wieder beruhigt. Also das heißt, so wie jetzt Übergangszeit ist, zieht man in der Früh eben Socken an, Schuh mit einer Sohle, hat ein Unterleibel an, das hinten die Nieren und vorne die Blasen warm ist. Wenn man noch schwimmen geht, die nassen Badeanzüge, Bikinihosen immer auszieht, dass der Bauch nicht unterkühlt. Gell? Wie stelle ich das fest, wenn der Bauch unterkühlt ist? Wie mache ich das?
Ja.
Ganz einfach. Ich greife mit der Hand daher, wo die Blasen ist, und schaue, ob die Haut warm ist. Ist sie warm? Passt. Habe ich eine kalte Haut, ist das schon ein Achtungszeichen. Gell? Und dasselbe geht für die Nieren, da hinten liegen die Nieren. Wenn ich da hingreife und das ist kalt, dann brauche ich wahrscheinlich schon ein Unterleibel oder zwei, oder nur schauen, dass ich wirklich warm habe, dass der Bauch warm hat. Gell? Das sind schon die Vorstufen für allerhands Bauchgeschichten. Gell? Das ist ganz einfach und das ist natürlich nicht durchs Zahn, sondern auf der nackten Haut zum Testen. Gell? Der Zahn, der sieht durchs Gewand, wie ziehen wir jetzt nicht aus.
Bitte ja.
Ich sehe, dass alle hingreifen. Das zeigt nur, wo ihr hingreifen sollt. Da geht es um die Haut. Das heißt, Und wie ihr euch auszieht zum Duschen, dann greift sie hin, dort im Bereich der Blase und hinten bei der Niere und ist die Haut kalt, dann seid ihr nicht warm, genau, sondern Punkt. Ansonsten ist die Haut warm. Ja? Und auch beim Schlafen, so wie es jetzt heiß ist im Sommer, man hat die Hände draußen, man hat die Füße draußen, aber der Bauch wird zudeckt.
Ja.
Ja. Ja. Und wenn es nur ein Leintuch ist,
ja,
das kann man das kaufen. Aber der kehrt zudeckt. Es kehrt eine Hülle über den Bauch. Gell? Das ist Gesundheitsvorsorge, wovon wir jetzt da reden. Gell? Also, wir gehen zurück zur Schwangerschaft und zum Beta-HCG. Und das Beta-HCG hat halt dann in der 10. Woche den Höchststand und dann bildet sich zurück. Und das Progesteron ist eben jetzt wirklich so ein Tausendsasser, weil der erhält nicht nur die Schwangerschaft, und ist für die Schwangerschaft wichtig, sondern auch für den Zink- und Kupferhaushalt. Zink und Kupfer, gell? Für den Sauerstoffgehalt in der Zelle, das heißt ohne Progesteron auch keine Sauerstoffaufnahme in der Zelle, stärkt die Abwehrkräfte, hat einen Einfluss auf die Blutgerinnung, verhindert Thrombosen, ja, das Progesteron, entlastet das Herz, stärkt die Blase, für alle, die pinkeln gehen müssen mehrmals in der Nacht, ne? Stärkt die Blase, gleicht den Blutzuckerspiegel aus und normalisiert die Insulinproduktion. Ne? Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was ihr anrichtet, wenn ihr das hier seht. Mit der, alles, was wir jetzt gesagt haben, gestört, bewusst gestört. Ne? So läuft es. Also gleich den Blutzuckerspiegel aus. Und bitte, wenn ihr einen Speichelhormontest macht, gell, die gibt es ja auch, wenn man Speicheltest nach Deutschland einsenden kann, dann gilt es davor, nicht einmal eine Schokolade zu essen, gell, weil die Milchprodukte die Hormonwerte verändern. Und warum? Das wisst ihr jetzt schon, weil die Kuhmilch hormonhältig ist. Ja? Alles klar, wie das läuft? So gehen da die Zusammenhänge. Und da kann nichts Gescheites rauskommen, wenn man erstens die Leute nicht darauf aufmerksam macht, weil so ein Speichelhormontest kostet ja 180 Euro, wird dann geschickt nach Deutschland und es kommen die 5-6 Leute zurück. Und ihr, es wird euch nicht gesagt, Achtung, ihr dürft das, 2 Tage vorher nicht essen und trinken. Ja? Weil dann kommen da Werte raus, die ja nicht wirklich sein können. Ich weiß das natürlich und frage die Leute, was sie essen und trinken, weil dementsprechend kann man dann ausrechnen, wenn ich so einen Test vorgelegt kriege, passt der oder passt der nicht, weil man das ja ausrechnen kann, ob das stimmt oder nicht stimmt. Bitte. Ja, ist eine Frage. Bis daher alles klar?
Kann ich kurz was fragen? Ja, bitte. Nur beim Speicheltest, wenn man im Serum hat das jetzt keine Auswirkung so, dass dann, wenn ich vorher Milchprodukte gegessen habe und dann werden die Blutwerte abgenommen?
Im Serum ist es weniger, aber okay, hat natürlich auch eine Auswirkung.
Okay, okay.
Also über das Blut wirkt man. Der Speicheltest ist genauer, ja, hat aber nur 4-5 Hormone. Und im Bluttest, das ist nicht so genau wie der Speicheltest, aber ich habe da viel, viel mehr an Angaben, gell? Weil ich über Serum viel mehr Werte herauskriege wie über den Speicheltest.
Eine Frage habe
ich.
Entschuldigung, ich würde trotzdem nur zu fragen, wie ist diese Aussage zu bewerten, die Kuhmilch ist eigentlich für Kinder gedacht und nicht für den Menschen. Und das ist was an sich, dass man nicht zufrieden ist, was alles auch konsumieren soll, oder ist das so eine...
Schaut, die Kuhmilch, wenn sie von einer normalen Kuh ist, von einer normalen Kuh rede ich, wenn sie Hörner hat und auf der Arme ihre Kreide frisst, und die Kuh ist instinktiv auch genetisch so geprägt, dass sie die Kräuter nicht frisst, die ihr nicht gut tun. Ja? So wie die Kuhschelle. Die frisst keine Kur, wenn sie normal ist, weil das weiß sie, dass sie den Bauch wegkriegt. Eine Kur hat 4 Wehen. Vier. Mhm. Und der Labmagen ist eben der wichtigste, der für die Gärung und für die Einsäuerung zuständig ist. Und wenn jetzt die Kuh statt dem Gras auf der Alm und den ganzen Heilkräutern, die auf einer Almwiese wachsen, ein Silage kriegt, Silage heißt Vorgärung, dann hat die Kuh eine Reduktion des Magens. Der Magen ist ein Muskel und der Labmagen, der für das zuständig ist, wo die Kuh das alles einsäuert und vernährt und dann aufwirft und wiederkaut und halt weiter in alle anderen Mengen gibt, wird gestört. Der Labmagen verkümmert, das ist so, wie man hier einen Gips hat, dann werden sie auch merken, hoppla, die Muskulatur auf der Seite ist gut. Gell? Und so ist der Magen bei der Kuh verkümmert. Und dann kann das ja nie dieselbe Milch- und Fleischqualität haben wie von einer Kuh, die eben am Morgen hat, der funktioniert. Logisch? Daraus ergibt sich, dass ja, vorwiegend ist die Kuhmilch fürs Keimen, auf Frage, hängt immer davon ab, in welcher Qualität, was. Und dann denkt es an euch zurück, wer ist nicht mit Kuhmilch aufgewachsen? Wir alle, die Kuhmilch ist gewassert geworden, das war ein bisschen Kuhmilch und rechts war Wasser und dann ist der Grieß eingekocht worden und das war als Flasche.
Himmeltau.
Wir haben einen normalen Grieß gehabt, das ist verdünnt worden. Und wenn wir viel gejammert haben, haben wir ein bisschen einen Kakao dazu gekriegt, dass das passiert ist. Aber das ist nicht zuckert worden oder irgendwo, sondern das ist als Flasche gemacht worden, dass es durch den Zutz noch durchgegangen ist. Und das war's. Fertig. Ne? Und wir haben keine Allergien, wir haben keine Unverträglichkeiten. Also wenn ich eine gute Kuhmilch habe, ist die natürlich nicht schädlich. Dann kamen die Gescheiten, die gesagt haben, die Kuh braucht keine Hörner mehr, ne? Hat sich die Qualität verändert und die Milchunverträglichkeiten sind explodiert. Ne? Sie vertragen keine Milch mehr, die Milchprodukte, nicht? Der ist ja logisch, hat der menschlichen Körper damit nichts anfangen kann. Nicht? Der wehrt sich, der sagt, das Kraftvoll brauchen wir das. Ne? Und wenn der Mensch nicht drauf hört, dann kriegt er halt so Bauch, dass er es freiwillig nicht mehr ist.
Ganz einfach. Also die Homogenisierung von Auswirkungen von der Milch?
Das tut nichts, die Homogenisierung, das ist einfach eine Form von Haltbarmachen. Also im Sommer, Längsraum, die weißen früher am Bauernhof, da hat man eine Milchkanne bekommen. Aber es ist noch nicht so fein, dass es schädlich ist. Gell? Wenn wir von Feinsein sprechen, dann reden wir von der ganzen Nanoproduktion, die wir haben. Die ist schädlich. Gell? Weil die geht uns durch die Zellwand und durch die Kernwand. Gell? Und daraus ergibt sich, dass ich ein Feind von allen Smoothies bin. Gell? Weil die Smoothie werden ja damit, dass sie so klein das ganze Zeug herrichten, dass das durch die Zellwand geht. Und die Zellwand ist so aufgebaut, nicht nur so wie da, weil die hat ja verschiedene Tore, wo man da verschiedene Dinge durchlässt und das, was da drinnen ist, darf heraus, im Austausch vom Guten, was heraus ist, darf wieder hinein. Und diese Grenzschicht wird dadurch umgangen. Das heißt, es wird so fein zentrifugiert, dass das durch kann. Kein Mensch weiß mehr, was damit sein wird. Gell? Dazu sind die Smoothie-Geräte zu wenig lang am Markt. Man weiß es nicht. Eine ordentliche Gemüsepresse, so wie die Küchenpressen sind, gell, da sind die Partikel so groß, Da könnt ihr einen Karottensaft machen, da könnt ihr jeden Saft machen, das tut nichts. Die ganzen Saftmacher, die es gibt mit Dampf, mit Filetären, Rehwiesel und Brombeeren und was man für Säfte machen kann, das tut nichts, weil es so grob ist, dass es nicht durch die Zeit gehen kann. Oder? Aber die Nanogrößen, alles was Nano ist, geht durch die Zellwand. Und das sage ich jetzt auch noch deswegen, weil es viele Schuhsprays gibt, wo oben steht Nano, tut es das dann überhaupt nur im Freien, dass ihr das nicht einatmet. Gell? Das stinkt ja grauslich und das gehört nur gemacht und wenn ausatmen dabei, kurz sprühen und wieder weg. Gell? Nein, dass ihr das nicht in den Körper kriegen. Die ganzen Sprays, wo überall, wo Nano oben steht, Vorsicht. Gell? Man kennt die Auswirkungen davon nicht. Gell? Aber man weiß, wenn es durchgeht, da durchgeht und da durchgeht und da drinnen die ganze Genetik ist, weiß man nicht, was das da macht und ob das nicht wurde erzeugt, weil die Zelle sich nicht mehr richtig teilen kann. Bitte.
Ist ja auch bei vielen Kosmetika und Waschmittel Nanopartikel dabei.
Ja, genau, deswegen sage ich das, gell? Dass ihr wachsam werdet, dass ihr auf die Sachen achtet. Man braucht das Zehnte nicht, eigentlich braucht man nur die Schichtsaufen. Mit einer Schichtsaufen gibt es keine Allergien, ich kann mich duschen, kann mich Haar waschen, kriege ich jeden Partikel weg, nehme ich eine Schichtsaufen, wenn ich einen Spall einzogen habe und ich gebe da eine Schichtsaufen drauf, das zieht den Spall außer, da wird keine Entzündung, da wird ein Finamedik, ich brauche kein Antibiotikum, ich brauche gar nichts und ich kann alles damit putzen und waschen.
Ja. Entschuldigung, was ist das
Schichtseife?
Ein Kernseife. Achso, Kernseife. Das ist ein Kernseife. Wollten wir mehr glaube ich,
gell? Die ist nicht sehr versteckt, weil sie sehr billig ist.
Ja, genau. Also die kosten mehr viel. Sondern die haben keine Duftstoffe und irgendwas nennen. Aber im Prinzip braucht man nicht mehr, wenn du so einen Satz hast. Alles andere ist.
Diese Thermomix, also da gibt es das neue Gerät, gell?
Kenne ich mich nicht aus, kann ich nicht sagen.
Ja, das war ja an, da wird ja alles zerkleinern.
Ja, zerkleinern ist ja nicht schlecht, das hängt davon ab, in welche Größe. Ne? Der normale Küchenmixer, das gibt so. Das tut alles nichts. Der normale Entsafter, wo man die Karotten durchdruckt, das tut alles nichts. Gell? Das ist viel zu grob, dass das durch die Zellwand geht. Gell? Nur bei Nano ist das. Nano bitte auch was.
Da war eine Frage, das wollte ich an für sich vorher fragen. Was passiert eigentlich, wenn man einen Eileiter unterbinden lässt? Hat das Auswirkungen auf diese?
Wenn er unterbunden ist, jetzt haben wir dort, wo wir waren, jetzt können, ist er nicht mehr durchgängig. Das heißt, dann wird der verschweißt, verknüpft oder mit einer Klammer zugemacht, je nachdem wie. Das heißt, die befruchteten Eizellen fallen nicht mehr, nicht, weil es soll die Befruchtung verhindern. Und die Eizellen, die Reifen fallen in den Bauchraum und werden dort aufgelöst.
Hat das Auswirkungen dann auf Progesteron auch?
Kann haben in manchen Fällen beobachtet man, dass der Wechsel um ein paar Monate bis zu einem Jahr früher eintritt. Okay, dann machen wir weiter. Also Marmorteilchen, aufpassen. Gell? So, dann machen wir noch die Wechseljahre. Das heißt, da kommen wir jetzt in den Wechseljahren wieder zu einer Hormonumstellung, ne? Und zu einer Neuorientierung im Leben, so wie wir gesagt haben. Die fruchtbare Zeit ist vorbei, man hat Zeit für was anderes, man hat andere Aufgaben. Und die liegen sehr, sehr oft oder sollten im sozialen Bereich liegen. Ne? Egal, ob man zu Hause ist als Oma und mithilft, die Enkelkinder schauen, dass man ihnen die Sachen beibringt, wofür die Eltern nicht so viel Zeit haben, dass beide arbeiten gehen, dass man ihnen Hexer braucht, dass man sie im Garten was tun lässt, dass sie sehen, aha, wenn ich da jetzt einen Kürbiskern reinsetze, dann wächst man da Pflanzen, das muss ich gießen, auf das muss ich achten, das muss ich vielleicht einzäunen, dass die Wühlmaus nicht erwischt oder das Reh oder was immer, ne? Dass man einfach die normalen Dinge weitergibt und beibringt ihnen und dass man sagt, wenn man im Kindergarten und in der Schule einen hat, der nicht so ist wie du, dass man dem hilft, dass man den Schwächeren hilft und nicht sagt, ich bin der Starke und ich weiß alles. Ne? Sondern dass man sagt, ja, das ist super, wenn du schon so viel weißt. Jetzt schauen wir mal, wie viel kannst du von deinem Wissen weitergeben, dass die anderen das auch wissen. Und dann bist du noch besser. Ne? Wenn man das fördert, die Gemeinschaft fördert und die Schwachen unterstützt und die Starken eben dazu auffordert, dass sie dadurch, dass sie halt tiefer sind wie andere, es gibt ja immer welche, die schneller sind wie die anderen, dass man sie nicht zu unsozialen Menschen macht. Gell? Sondern das ist Erziehungssache. Das kriegt man einfach mit. Und das ist nicht so empfindlich wie eine Kinderseele. Gell? Aber die spürt die Ungerechtigkeit, die merkt das so, nicht? Man merkt das oft. Bei Schulklassen, wenn die Lehrerin einen mehr glaubt, und dann sagt der auch einen Stern dann, und dann sagt aber die Lehrerin nichts, und warum hat der noch das kriegt und das. Das ist, die nehmen das so wahr, und auch in der Familie, dass man die Kinder lobt und immer die nicht lobt. Der eine kann halt das besser und der andere kann das besser. Dass man das hervorhebt und schaut, welche Fähigkeiten haben sie. Jedes Kind entwickelt sich anders. Gell? Und ich habe da eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Am Anfang vom Turnus haben wir aber noch 13 Nachtdienste gehabt und tagsüber gleich weitergearbeitet. Sprich, wir haben im Krankenhaus gewohnt. Und nach 4 Monaten habe ich dann erst die erste Urlaubswoche gekriegt. Nein, nach 6 Monaten habe ich dürfen eine Woche Urlaub fahren. Und dann bin ich nach Salzburg auf einen Demeter Bauernhof, die Zimmer vermietet haben, und habe mich dort eingemietet. Und von Samstag bis Mittwoch habe ich nur geschlafen. Und dann bin ich, da habe ich das Frühstück ins Zimmer gekriegt und habe geschlafen. Mittagessen, Abendessen habe ich verschlafen. So fix, fertig und müde war ich. Am Mittwoch bin ich das erste Mal runtergegangen in die Stuben und die haben 4, 5 Zimmer gehabt und da waren noch andere Leute. Und da bin ich mit einem damals für mich älteren Ehepaar, wir waren so 6 Jahre, ne, am Tisch gesessen und die haben gesagt, ja, mein Deutscher, wir haben uns schon gewundert, wo sie sind, denn wir sind nicht 10 und sie ist schon Mittwoch, so ja, da hat man leider geschlafen müssen. Ne? Und dann haben wir so geredet und da waren die in der Nähe von Ulm her und dann sagt sie, ja, sie versteht das. Weil wir haben 4 Kinder gehabt, 3 ungefähr das gleich und ein Nachzügler. Und der Nachzügler, der hat nichts geredet und ist nicht gegangen. Den Holmes müssen immer mit so einem Buggy führen, so ein Sitzwagen halt, was so zum Zusammenklappen war, der ist ihnen keinen Schritt gegangen. Sie waren bei allen Ärzten, die haben gesagt, naja, die Muskulatur ist normal, passt, wir können nichts tun. Rennt dort auch nicht, ja, kann man nichts machen. Hörtest 100 Mal gemacht, ja, hören tut er. Dann hat er angefangen mit 5 Jahren, da haben sie, ja, Kindergarten können sie so nicht gehen, also in einem Kindergarten, wo halt behinderte Kinder mit aufgenommen werden. Und der kommt dorthin in den Kindergarten und redet in ganzen Sätzen alle Fälle richtig. Und dann ist er noch nicht viel, weil er hat sich das einmal angeschaut, die 5 Kinder, was sie da tut. War dann in einer Waldorfschule, ist in die Waldorfschule gekommen, hat dort ganz normal zum Gehen angefangen und die betreuen ja die Pflanzen und die dürfen ja gatteln und halt mit den Tieren ganz anders und sind nicht so dem Schulzwang unterstellt wie halt in einer normalen Schule. Ja, jetzt in der Schule, das passt, war dann auch in der Mittelschule, passt. Dann hat er müssen in einer normalen Mittelschule die Matura machen, macht sie mit Auszeichnung. macht ein Technikstudium mit Auszeichnung, hat summa cum laude promoviert und ist einer der Siemens-Direktoren in Deutschland geworden. Nur so viel zu Kindern, die nicht so tun, wie man glaubt, sie müssen. Sie müssen nicht reden, wenn alle reden, sie müssen nicht laufen, wenn alle laufen, sondern so, wie sie in ihrer Entwicklung das kennen. Und denkt an das immer, dass es nicht einzwingen muss. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Hintergründe weiß und dass man das versteht, dass nicht jeder gleich ist. Ja, ein Großteil reagiert gleich, dem tut das Schulsystem nichts und die lernen das. Aber es gibt immer Ausnahmen und die sind deswegen keine Jobberer. Ganz wichtig. Sondern das ist einfach die Entwicklung von Mensch zu Mensch eine andere. Und je nachdem, was man fördert, kommt halt dann aus. Ne? Wäre der in eine normale Schule gegangen, hätte uns den wahrscheinlich in eine Sonderschule eingezwängt und nicht. Ein Sonderschullehrer, wenn der nicht ein bisschen eine humane Ausbildung mit dabei hat, ist wieder anders. Ne?
Was sagen Sie zu den Handys?
Das ist jetzt nicht unser Thema, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Da kann ich andere
Arbeitsmöglichkeiten.
Was hast du denn mit dem Beschäftigten, was Entwicklung ist und wie das hormonell sich alles auswirkt. Ja? Jetzt bleiben wir bei den Wechseljahren. Also, wir haben andere Aufgaben. Und je älter man wird, muss man das eben wirklich erkennen, dass nicht alles so sein muss, sondern die Welt ist rund und so viele Menschen, das gibt so viele Möglichkeiten zu leben, gibt es. Es muss nicht für jeden passen. Deswegen leben die einen auf der Alm, die anderen in der Stadt und wo auch immer. Gell? Das ist nicht immer für alle gleich. So, also. Jetzt haben wir schon gehört, ein Drittel der Lebenszeit ist nach den fruchtbaren Jahren und nur bei den Menschen und den paar Ausnahmen, die ich vorher aufgezählt habe, gibt es eine Menstruation. In der Tierwelt schaut es so aus, dass wenn die Fruchtbarkeit zu Ende geht, sterben die Tiere. Das sind ganz einfach, sie sterben. Das ist so. Bei Menschen heißt es jetzt, Prämenopause, das ist die Zeit zwischen 40 und 50 im Schnitt. Die Perimenopause und das 50. Lebensjahr und die Postmenopause danach. Das heißt, circa 2 Jahre nach der letzten Monatsblutung sollte keine mehr auftreten und das Ganze ist dann die Postmenopause. Ja? Das wissen wir schon, Östrogene werden dann nicht mehr im Eierstock gebildet, sondern im Fettgewebe, aber auch in der Nebennierenrinde. Das wird dann verlagert. Die Nebennierenrinde hat dann auch ganz einen großen Einfluss auf das Mögliche. So, und was bringt uns jetzt aus dem Gleichgewicht, dass das nicht so abläuft, wie das sein soll? Weil die meisten haben ja da Wechselbeschwerden, mehr oder weniger, gleich oder später, je nachdem wie hoch die der Hormongehalt ist. Das kann einmal Stress sein. Was heißt jetzt Stress? Jeder verwendet das Wort, aber was ist Stress? Stress ist jetzt all das, was man subjektiv als belastend empfindet. Und das ist bei jedem anders. Was mich stresst, muss eigentlich nur noch mal stressen. Das ist bei jedem Menschen anders. Und da gibt es jetzt die Unterscheidung nur zu inneren und äußeren Stress. Gell? Der äußere Stress wäre Lärm, Überbelastung, Überforderung des Körpers, was immer, alles, was von außen einwirkt, das wäre der äußere Stress. Der innere Stress hängt immer zusammen mit Lebensveränderungen. Das können Beziehungsprobleme sein, Probleme am Arbeitsplatz oder Arbeitslosigkeit, Mobbing, Angst, Trauer, wenn man ihn verliert, wenig Schlaf, auch gewisse Diäten machen Stress, nämlich dann, wenn
natürlich Krankheiten, wenn ich in gewisse Krankheiten hineinkomme, wenn ich Tumorerkrankungen habe oder Fibromyalgie oder Geschichten, die so unklar sind und ständig Schmerz machen, wie die Schmerzpatienten, auch das verursacht ja ganz, ganz viel Stress und beeinflusst das normale System. Jetzt in der Wissenschaft hat man da in den letzten Jahren das neue Fach der Psychoneuroimmunologie entwickelt, weil man draufgekommen ist, na so einfach ist das nicht, wenn man glaubt hat vor 40 Jahren, sondern es hängen eben die Nerven, das Hormon und das Immunsystem zusammen. Und das heißt Psychoneuroimmunologie. Und das wird halt mit den entsprechenden Fachärzten, wenn man diese Facharztausbildungen auch machen kann, wird das eben die arbeiten zusammen und merken, naja, vielleicht kann man dem helfen, indem man diese drei Arten irgendwie und dann halt bringt. Immunologie. Wie stark ist mein Körper? Wie kann er das mit meiner Immunantwort, was halte ich alles aus? Nicht? Das Interessante ist ja, wann wäre ich krank? Nicht? Der eine hält mehr aus, der andere hält weniger aus. Und die Leute werden überhaupt nicht krank. Die haben einfach ein starkes Immunsystem. Nicht? Die Hirnbakterien, wie man auch wieder soll heißen, die haben wir immer. Nicht? Die sind immer unser. Das gibt es, aber nicht jeder kriegt, sondern nur der, wie man so schön sagt, der anfällig dafür ist. Und dass das Immunsystem geschwächt wird, da ist der Zucker einer der Hauptverantwortlichen. Der macht das Immunsystem ganz schwach und macht bald früher oder später krank. Nicht nur die Zähne, die schwarzen Zentren, die Kinder, sondern das geht auf alle Organe und verbiegt das Hirn, wie man so schön sagt. Der Zucker verbiegt das Hirn. Man kann nicht mehr klar denken und die Kinder werden aggressiv. Kennst du das beobachten, wenn die Kinderparty haben und da dürfen sie Schoki essen und was weiß ich, was hat die Mutter da alles zur Verfügung stellen? Erstens gehen sie nicht ins Bett und sie werden aggressiv und das dauert zwei Tage, bis sie sich wieder hinkriegen. Das ist, könnt ihr alles beobachten. Dann ist das nächste, was sein kann, eben Medikamente, die das verursachen können. Gewisse Medikamente brauchen dann einfach mehr Nährstoffe und Vitamine und die kehren dann dazugenommen, weil man das nicht mehr da essen kann. Weil da etwas künstlich so beeinflusst wird, dass das System zum Großteil blockiert ist, muss ich was in Form von Kapseln dazugeben, damit der Körper noch genug Vitamine hat, eben B-Vitamine vor allem, und diese ganzen Stoffe, die eben durch Medikamente beeinflusst werden können. Und dann sind wir noch bei der Haushaltschemie. Haushaltschemie. Dazu gehören jetzt all das, was vorher schon angeschnitten worden ist. Die Duschgels, die Haargels, der Sonnenschutz, gell? Das ganze Obst und Gemüse, was in Plastik angeboten wird, weil die Weichmacher drin sind, Weichmacher docken an Hormonrezeptoren an und spielen dem Körper vor, es sind Hormone und sind keine, und der Körper kennt sie nicht mehr aus. Aber auch die Pestizide, die halt auf vielen Obst- und Gemüsesorten oben sind, vor allem, wenn sie rund um die Welt geführt werden. Gell? Weil damit von Südafrika Abfall herkommt, muss das bestrahlt werden und muss allerhand für die Handlungen kriegen, dass es nicht hin wird, wie es beim Biller oder wie die Geschäfte alle heißen, immer egal liegt. Gell? Es gibt immer den kurzen Nahrungsweg. Was der Obstbaum halt jetzt hergibt, das wird gegessen und der Rest wird in einem Keller gelagert, wo es halt haltbar ist. Und haltbar kann es lagern in einem Erdkeller. In einem Betonkeller kann ich nicht einmal einen Wein lagern. Denkt an die ganzen Weinkeller, da ist kein einziger aus Beton, das sind alles Zirkelkeller, wo die alten Zirkel sind, wo die Gewölbe sind, wo die Weinfässer drin sind.
Sie stehen nicht in einem Betonbau. Also auf das achten, weil das alles einwirkt aufs Hormonsystem. Und der Lebensstil, der beeinflusst es. Und das ist das, was in eurer Hand liegt. Die Ernährung liegt in eurer Hand. Lebensstil, Stress, wie baue ich meinen Stress ab, wie merke ich das, wann bin ich gestresst, was stresst mich, was muss ich ändern, dass ich das nicht mehr bin. Und das Rauchen trägt auch dazu bei, dass ich Stress habe. Rauchen ist für den Körper Stress, es ist nicht für jeden krebserregend. Das heißt, nicht jeder, der raucht, hat ein Lungenkarzinom. Es gibt ganz viele Menschen, die nicht raucht haben und auch ein Lungenkarzinom haben. Also so einfach ist das alles nicht. Aber es soll eben der rauchen, der es verträgt und dem es schmeckt. Es gibt genug Leute, die 90 Jahre jetzt einmal jemanden gekauft haben und die sind fit wie ein Turnschuh. Die wollen so gerne rauchen. Ne? Aber ein anderer, der eh schon Asthma hat, der wird wahrscheinlich nicht unbedingt noch rauchen sollen. Ne? Das ist immer abhängig davon, was hält mein Körper aus? Und nur jeder kennt seinen Körper selbst am besten. Ne? Ich spüre es nicht, wenn euch was wehtut oder wenn ihr mir zeigt. Das müsst ihr selber entscheiden. Ne? Und das gebt ihr nie aus der Hand. Nicht, weil der eine sagt, deswegen ist es so, sondern dann fragt es, naja, bei mir habe ich das auch, ne? Ich habe das nicht, bei mir ist das anders. Ne? Das ist
dafür was haben Sie gleich. Von was der Juckreiz kommt, weiß man das?
Ja, auch das weiß man. Da gehe ich jetzt drauf ein, was zu einem Hormonungleichgewicht führt. Gell? Wenn Östrogen im Vormarsch ist, das heißt, das Gleichgewicht der Östrogengruppe zur Progesterongruppe nicht gegeben ist, dann treten Brustschmerzen auf, zu viel Östrogen, ne? Blutungsstörungen, Ödeme. Bei den Männern führt es zur Brustbildung. Ne? Die Biertrinker, Kopfen hat viel Östrogen drin. Und die Biertrinker, merkt man, die kriegen dann richtig eine Brust. Ne? So ein Bauch, den man so sieht. Und der Brust. Ne? Östrogendominanz. Ne? Dann das Völlegefühl, auch die depressive Verstimmung, die innere Unruhe, Ängste, Panikattacken. Also, Brustschmerzen, Blutungsstörungen, Ödeme, Völlegefühl, depressive Verstimmung, innere Unruhe. Kann sie steigern zu Ängsten und Panikattacken, Schwindel, vermehrtes Fettgewebe, eben die Birnenform, ne? Man hat alles schön aussetzt, konnte man tun, ne? Weil es dann mit dem Östrogenüberschuss auch zu einem Insulinüberschuss kommt. Ne? Haben wir gehört, Insulin wird dadurch auch beeinflusst. Okay? Aber es gehört auch dazu, der unerfüllte Kinderwunsch, eine Geldkörperschwäche, BCO-Syndrom, Endometriose, seelischer, körperlicher Stress, Stress, der zu Schmerzen führt, eben zur sogenannten Fibromyalgie. Und die Osteoporose hängt damit auch noch zusammen. Und was macht man dann? Man macht dann schaut, was da wenn im Gleichgewicht ist. Und aus den Pflanzen wird das Diosgenin gewonnen, das vorwiegend in Soja ist, in Boxhornkäsamen, in Daiela.
Auch das Mehl sehr gut.
Auch das Mehl, wunderbar, auch in der Jamswurzel, das ist noch das, was am bekanntesten ist. Also da ist das drinnen und dieser Stoff wird dann verarbeitet und dann kann man den Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht bringen. Und die Voraussetzung dafür, was dann noch dazugehört in diesem Zusammenspiel, ist, dass genügend Vitamin D vorhanden ist. Gell? Vitamin D ist ganz wichtig, nicht nur für den Knochen, sondern auch für die Schleimhäute und Haut. Vitamin D-Mangel und Osteoporose gehören zusammen, das ist ja schon bekannt. Aber es gibt auch eine Erkrankung, die mit dem Juckreiz zusammenhängt. Mit Juckreiz. Und Juckreiz kann eben durch eine Leberschwäche ausgelöst werden. Wenn die Leberwerte nicht stimmen, dann kommt es zu Juckreiz.
Mhm, genau.
Beziehungsweise, wenn ein Vitamin-D-Mangel ist, der bei Schleimhaut-Hautübergängen eine Rolle spielt, so wie in der Scheide. Diese Krankheit heißt Lichensklerosus. Und das ist nicht in den Griff zu kriegen, hängt davon ab, ist eine Vorstufe von einem Karzinom, hängt davon ab, wie man das behandelt und wie lange das schon ist. Und ohne dass man die Vitamine und Spurenelemente auffüllt, bringt man das nicht zum Stoppen. Es gibt beim Lichensklerosum keine Heilung, das darf man nicht glauben. Es stoppt und es wird besser. Aber die Voraussetzung ist, dass die Hormone stimmen und dass alle Vitamine und Spurenelemente vorhanden sind. Und das ist einmal alles, was das Vitamin D betrifft. Weiters wichtig ist das Magnesium. Das ist auch bekannt, weil das macht der Magenkrebs. Wenn man das hat, dann Magnesium und meistens hört es auf. Wenn es nicht aufhört, gehört ein Zink eingenommen, weil auch Zink kann zu Wadenkrämpfen führen, wenn genug Magnesium vorhanden ist. Ne? Zink. Ne? Das nächste, was wichtig ist für diesen ganzen Kreislauf, ist Selen. Auch Selen gehört zu diesen Stoffen, zu diesen Spurenelementen, die Veränderung der Zelle verhindern, dass sich die Zellen normal teilen, und der Selenmangel ist das nicht möglich. Und wenn ich bei Karzinompatienten, wurscht welches Karzinom, in Selen und Zink misst, dann ist das so niedrig, dass es nicht zu messen ist. Da kann man eigentlich lasst es messen, ja, es kostet etwas, ist überhaupt keine Frage. Der Wert messen kostet, ich weiß nicht, 20 Euro oder was, aber es steht nicht dafür, wenn man einmal einen Ausgangswert hat und man kriegt den auf und ist dann im oberen Bereich, dann weiß ich, aha, wenn ich das alle drei Jahre misse, kann ich mich ausfüllen. Aber ich kann nicht hellsehen und viele andere wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, die Spurenelemente, das gehört messen. Gell? Das nächste ist Jod, das haben wir schon besprochen im Zusammenhang mit dem Salz. Gell? Also wir brauchen Jod, überhaupt keine Frage, aber nicht das künstliche, synthetische, sondern das Naturjod, das in Meersalz enthalten ist. Deswegen tut der Meeraufenthalt so gut, da geht es uns gut, weil da fühlen wir uns auf, wenn wir dort am Strand entlang gehen oder schwimmen oder dort in der Nähe sind, dann füllt man das automatisch aus. Ne? Und sonst zuführen mit den Mineralwässern, wo das Natürliche drin ist. Das nächste sind alle B-Vitamine. Ne? Wir haben ganz, ganz viele B-Vitamine. 1, 2, 3, 6, 9, 12 sind die bekanntesten. Aber es sind natürlich weit mehr. Wir haben 17 B-Vitamine, auch ähnlich den Fettsäuren, und die gehören aufgefüllt. Gell? Auch messen tut man als Vitamin B12 und die Folsäure, das ist Vitamin B9. Und dann kennt man sie schon ungefähr aus. Wenn die jetzt niedrig sind, sind die anderen auch nicht erhöht, gell? Weil die hängen zusammen. Man kennt schon einen ganzen Vitamin-B-Komplex, eine Packung einnehmen, dass das wieder aufgefüllt ist. Und es geht euch um Ecken besser, weil damit nicht nur der Zustand der Haut gebildet wird oder der Zustand verändert wird in die Normalität hinein, sondern die B-Vitamine bilden die Nervenscheiden. Jetzt alle, die an depressiven Verstimmungen, Stimmungsschwankungen, Depressionen, was immer da gibt, leiden, brauchen hohe Vitamin B-Dosen. Da muss der Vitamin B-Gehalt auf das Doppelte und Dreifache hinauftherapiert werden. Da genügt die Norden nicht. Gell? Vitamin B geht von 198 bis 772 und da reicht es nicht, wenn es auf 700 ist, sondern da wird auftherapiert auf 1500, 2000, damit die Nerven genug Stoff vorhanden haben und sich diese Scheiden, die den Nerv umgeben, nicht lückenhaft sind, sondern sich wieder schließen können. Gell? Weil erst, wenn das sie normalisiert hat, reicht ein Normwert. Aber mit Normwert ist es wie Lückenstopfen. Nicht? Da kann ich einmal dort eine Lücke stopfen, einmal da. Das heißt, ich brauche das überdosiert und das hat keine Auswirkung auf irgendwas. Das Einzige, was es macht, ist den Uringelb. Der wird gelb-orange bei den B-Vitaminen. Und das ist nichts Gefährliches, sondern das ist ganz einfach nur die B-Vitamine und die überschüssigen werden dann ausgeschieden über die Niere, über den Darm. B-Vitamine. Weiters, wo ganz viel drinnen ist, ist in der Himbeere, nicht die gezüchtete Stachellose. Die braucht man nicht. Die ist fürs Anschauen gut. Aber die hat keine Nährstoffe drinnen, weil sie eben so gezüchtet ist. Und wenn ich die ganzen Dornen und Stacheln wegzüchte, hat es natürlich auf die Frucht eine Auswirkung.
Die Waldhimbeere.
Die Waldhimbeere, die ist zwar lästig, wenn man es pflückt, dann ist es wurscht, dann zieht man sie halt an. Und dann geht man und man braucht dann nicht, weiß ich wie viel, man holt sich ein kleines Kübel vorher und das isst man, dann hat man eh schon genug. Gell? Ebenso die Preiselbeere. Mhm. Jetzt kommt erst die Preiselbeere, gehört dann geerntet, wenn einmal der Frost drüber war, sonst hat sie die ganzen Wirkstoffe nicht. Gell? Dann könnt ihr auf die Alm gehen, die Preiselbeere holen und dann hat es einen Nährwert. Dann von den Pflanzen her ist es der Frauenmantel. Natürlich auch nicht der gezüchtete von der Gärtnerei, sondern der, der auf der Wiesen, auf der Alm wächst oder bei euch im Garten rund ums Haus. Es gibt da alte Regel, die Pflanzen, die rund ums Haus aufgehen, die brauchen die Leute, die drinnen wohnen. Das hat sich immer bewährt und genau so ist es. Und wenn ihr lasst zur Wiesen stehen und hört auf mit den komischen Rosenmäher, die alles nur, weil die Pflanzen nicht zum Samen kommen und damit fehlen dann diese Naturpflanzen. Gell? Eine Wiesen gehört halt nur zwei, dreimal im Jahr gemäht, damit sie auswachsen können und die Samen sich wieder verteilen können und die Blüten für die Bienen und die Insekten zur Verfügung stellen. Gell? In jedem Garten, ja, dass man es nicht unbedingt bei der Eingangsgehörung versteht, aber lasst einen Teil von euren Wiesen stehen mit den Natur Samen und das, ihr werdet sehen, was da in zwei, drei Jahren wieder alles rauskommt, was durch diese Rasenmäher einfach abgewirkt wird. Gell?
Vor allem auch die Brennnessel.
Vor allem auch die Brennnessel, die ganz wichtig sind, Brennnesselsamen und so weiter. Gell? Und den Mönchspfeffer, auch den kennen die meisten von euch, ist ganz wichtig. Gell? Also jetzt habt ihr schon eine große Liste, was man alles, was ihr selber tun könnt, ohne einen Arzt. Wenn ihr euch mit dem auseinandersetzt und schaut, jetzt gehe ich halt einmal hin, der braucht mir das, schau, dass ich einen guten Preiselbeer kriege. Und wenn ich nicht die Möglichkeit habe, auf eine Alm zu gehen, geht es auf die Bauernmärkte, die kochen oft ein und verkaufen ein paar Glaser oder einen Saft oder wie immer und haben dadurch eine Nebeneinkunft und euch tut es gut. Gell? Also man kommt immer. Also wenn ich in Klagenfurt auf den Markt gehe, finde ich immer Säfte und alles Mögliche, was die Bauern machen und hinbringen zum Verkaufen. Gell? Okay, und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Das ist, welche Einwirkung hat das Histamin auf das Östrogen? Also, das Östrogen führt zur Aktivierung von den Mastzellen und die Mastzellen schütten eben das Histamin aus. Gell? Und das zweite, Mastzellen, ja? Mastzellen, wie heißt das so? Gell? Und was das Histamin noch hindert, dass es wieder abgebaut wird, weil das gehört ja her, das hat ja auch Bedeutung, gell? Das Histamin. Das heißt, es wird das Enzym, das DAO, gehemmt. Und das DAO baut das Histamin wieder ab. Und jetzt komme ich da in ein Ungleichgewicht hinein. Gell? Das heißt, es wird einfach mehr Östrogen produziert. Das Histamin stimuliert die Eierstöcke, wird noch mehr produziert und gleichzeitig wird der Stoff gehemmt, der das Histamin wieder abbaut. Mhm. Und dadurch komme ich in diese Histaminintoleranzen jetzt über das Östrogen hinein. Gell? Das heißt, mit einer Östrogenüberdosierung. Das ist wichtig, das heißt, ich habe da einen Teufelskreis, gell? Und dann habe ich eine Histaminintoleranz und das ist schon richtig, das kann ich abklären, das kann ich jetzt testen lassen im Blut. Gell?
Also das ist dann, Entschuldigung, dass man da nicht nur über die Ernährung ausgeht, wenn man sagt,
die Ernährung spielt insofern mit, dass ja die Ernährung auch östrogenhältig ist. Und da muss ich herausfinden, wo sind die Östrogene drin. Und da gibt es wunderbare Ernährungsbücher, die eben die Hormoninhalte von den unterschiedlichen Nahrungsmitteln, was bei uns wächst, anführt. Und wenn man so eine Histaminintoleranz hat, dann gehört das natürlich abgeklärt. Und man muss die Histamin-auslösenden Nahrungsmittel natürlich dann einmal einstellen, aber das ist ja nur vorübergehend. Gell? Wenn ich mich da strikt einmal 3 Monate dran halte, dann stellt sich ja das System wieder um. Das Problem dabei ist nur, wenn ihr nur einmal was dazwischen esst, sind die 3 Monate, fängt es bei Punkt 0 wieder an. Gell? Dann könnt ihr verdurrt weg und ungefähr 3 Monate rechnen. Gell? Der Körper verzeiht das nicht, weil der wird sofort aktiviert. Also ich mache immer einen Biss von dem, zurück an den Start, da könnt ihr jederzeit immer einen Biss machen, aber dann nicht verwundert sein, dass die Diät nicht wirkt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und zu den wichtigsten Histaminauslösern zählen eben Nüsse, gell? Alkoholische Getränke haben wir halt schon gehört, dass das das auslöst, Prosecco, Bier, alles, Schimmelkässorten, vertrocknet man damit, Rotwein, Kakao, geräucherte Sachen, die Nachtschattengewächse, ja, Ketchup gehört dann auch dazu und die Tomatensoßen, gell?
Auch aber nicht echter Kakao nicht, gell?
Nein, echter Kakao nicht, weil eine echte Kakaobohne ist nicht, gell? Aber auch gesäuertes Gemüse, gell? Eingelegtes Gemüse, Sauerkraut und so sollten auf das achten. Ne? Also dann Fleisch, Fisch, Gemüsekonserven, alles was konserviert ist in Dosen, kehrt weg. Ne? Vor allem Thunfisch, Makrelen, geräucherte Fisch. Ne? Aber auch der Rotweinessig. Ne? Rotweinessig kann man sagen. Was ist der gesündeste Essig?
Apfelessig,
genau. Und von welchen Äpfeln?
Englische Äpfel.
Und bei euch wachsen rund ums Haus immer das Gleiche, gell? Das ist wurscht, aber es muss gären mit einer Essigmutter in einem Fassel und nicht der gekaufte vom Geschäft, weil alles, was im Geschäft ist, muss erhitzt sein, muss pasteurisiert sein. Und durch das Erhitzen, Pasteurisieren heißt Erwärmen auf 63 Grad, werden die guten Stoffe abgetötet. Also das heißt, ihr braucht, und da haben die Bauern geschätzt, dass sie das machen, sind meiner Meinung nach sowieso unterbezahlt, weil die schauen auf Grund und Boden. Und dann können die meisten nicht bei Arbeiten gehen, dass ein Bauern oft erhalten, dass er Frechheit zu muss. Also, ja, jetzt kommen die Fragen. Ich bin jetzt